Eingang gesehen habe. Das Lied passt eigentlich ganz gut als Einstieg, denn es zeigt uns ein Stück davon, wie eigentlich alle Menschen auf der Welt unterwegs sind und Dingen hinterherjagen, weil wir alle Menschen sind, die Bedürfnisse haben. Freunde von uns haben vor einem knappen halben Jahr ihren Sohn verloren. Ihr Sohn wurde um 22 Uhr geboren und um 23 Uhr ist er in den Armen seiner Mutter eingeschlafen. Die beiden wussten, dass es sehr wahrscheinlich so kommen würde, dass ihr Junge nicht lange überleben würde. Es war ein Herzfehler diagnostiziert worden und eine Zyste im Gehirn, irreparabel. Sie haben sich entschieden, dass dieses Kind dennoch zur Welt kommen soll, aber ihnen war klar, sie würden nicht viel Zeit miteinander verbringen. Und ich habe mit meinem Freund gesprochen und er sagte, weißt du, vom Kopf her ist das alles so klar. Wir wissen, dass es ihm gut geht. Und wir wissen, dass es wahrscheinlich viel, viel besser für ihn ist, jetzt beim Herrn Jesus zu sein, als vielleicht durch 10 Operationen, die man hätte machen können in den ersten Jahren, in den ersten 3 Lebensjahren durchzugehen. Aber es ist unser Kind und wir vermissen ihn. Wir haben das Bedürfnis, mit ihm zusammen zu sein, aber er ist nicht mehr da. Wir vermissen ihn. Und so sind wir alle Menschen mit Bedürfnissen, mit Schicksalen, mit Dingen, die uns im Alltag bewegen. Jörg Albrecht von Willow Creek hat es so formuliert in einem Vortrag, den ich von ihm gehört habe: Die meisten Menschen denken am Samstagabend nicht darüber nach, was der Pastor am nächsten Tag predigt, sondern sie fragen sich, wie sie ihre Kinder erziehen und wie sie ihre Schulden abbezahlen und wie sie mit ihren Krankheiten zurechtkommen sollen. Weil wir Menschen sind, die Bedürfnisse haben und die Tag für Tag mit Bedürfnissen, oft auch mit ungestillten Bedürfnissen, beschäftigt sind. Und dann kommen fromme Christen und sagen, ja, Bedürfnisse, das ist ja das eine. Aber Christen dürfen sowas doch gar nicht sagen. Wir haben es doch immer gut. Wir sind doch gerettet, wir sind doch frei. Das dürfen wir doch gar nicht. Zu sagen, dass da ein ungestilltes Bedürfnis ist, nein, das geht nicht. Wir müssen uns alle Zeit freuen und in unserem Herrn jubeln. Und wer was anderes macht, der ist nicht fromm genug. Und ihr merkt vielleicht schon, dass es heute Nachmittag in eine Richtung geht, die nicht immer ganz einfach zu predigen ist und die auch nicht immer ganz einfach zu hören ist. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Thema, das ich mal etwas jugendlich salopp überschrieben habe. Das Leben ist kein Ponyhof. Das ist der erste Teil des Themas, der zweite kommt später. Aber das nehmen wir erstmal so mit, das Leben ist kein Ponyhof. Und ich möchte euch einladen, den 2. Timotheusbrief dazu aufzuschlagen, im 4. Kapitel. Zweite Timotheus, Kapitel 4. Da schreibt Paulus an Timotheus im Vers 9, beeile dich, bald zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, da er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat und ist nach Thessalonich gegangen. Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus, bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich in Troas bei Carpus zurückließ und die Bücher, besonders die Pergamente, bring mit, wenn du kommst. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Zunächst mal bis hierhin. Wir wollen uns einige Minuten beschäftigen mit dem trüben Blick auf die Umstände. Wir finden hier einen Paulus, der in seiner zweiten Gefangenschaft in Rom sitzt, sehr wahrscheinlich in einem Kerker, nicht wie in der ersten Gefangenschaft in einem Hausarrest, wo er eine Wohnung hatte, sondern wirklich jetzt in einem Kerker, vielleicht irgendwo angekettet an die Wand, aber so, dass er noch schreiben kann. Und ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, diese Verse. Für mich haben diese Verse ganz viel von Ernüchterung, von Dringlichkeit. Da sind mehrmals diese Aufforderungen drin. Beeil dich, komm schnell, nimm mit, bring mit, hüte dich. Es ist so eine dunkle, trübe Stimmung, die hier verbreitet wird. Und man fragt sich, Moment, das ist doch Paulus, der das schreibt. Das ist doch der Paulus, der noch im zweiten Korintherbrief geschrieben hat, in allen Situationen, die uns auch widerfahren und seien sie noch so schlecht, jubeln wir in unserem Herrn Jesus. Und jetzt haben wir hier etliche Verse, wo man den Eindruck hat, dass er eine ganz trübe Stimmung an den Tag legt. Schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Das Erste, was wir sehen, ist, dass Paulus seine Mitarbeiter vermisst. Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Demas hat mich verlassen, Crescens ist nach Galatien gegangen, Titus ist nach Dalmatien gegangen, nur noch Lukas ist bei mir. Stellen wir uns das vor, wie Paulus, der Missionar, der immer einen guten Mitarbeiterstab mit sich geführt hat, jetzt in seinem Kerker sitzt und sich an die Zeit der Missionsreisen erinnert, wo viel bewegt wurde, wo das Wort Gottes gelaufen ist, wo sie gemeinsam als Missionsteam von Stadt zu Stadt gezogen sind. Erinnerungen an die Zeit, wie sie einmal war. Und jetzt sitzt er allein in seinem Kerker und weiß nicht, wie ist das gekommen? Vielleicht geht es dir manchmal so, dass du dich an die guten Zeiten erinnerst. Zeiten, wo du mit anderen evangelisiert hast. Zeiten, wo vielleicht mehr Menschen in der Gemeinde waren, wo der Gesang voll geklungen hat, wo man viel Aktionen gemacht hat in der Gemeinde. Und du sehnst dich danach zurück, wie schön es doch früher gewesen ist. Wir waren letztes Jahr in unserer alten Heimatgemeinde in Rendsburg, Schleswig-Holstein, haben dort 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Und es war ein schönes Wochenende. Es war schön, Menschen zu begegnen, mit denen man eine Strecke des Weges gegangen ist. Aber es war auch traurig zu sehen, wer nicht da war. Wer gefehlt hat. Wer irgendwo auf der Strecke geblieben ist. Wer vielleicht irgendwo den Anschluss verpasst hat oder im schlimmsten Fall der Gemeinde den Rücken gekehrt hat. Und man denkt zurück und sagt, ja, damals war er noch dabei. Jetzt ist er weg. Es kommt eine gewisse Enttäuschung auch rüber, wenn wir Paulus Zeilen lesen. Enttäuschung über Mitarbeiter, die gegangen sind. Demas ist gegangen nach Thessalonich. Wahrscheinlich war Thessalonich sein Zuhause. Er hat sich auf den Weg gemacht, weil er wieder nach Hause wollte. Weil er den Weg, den Paulus gegangen ist, nicht mehr mitgehen konnte. Vielleicht ist es ihm zu viel geworden, vielleicht war er einfach erschöpft und hat sich gesagt, nee, wieder mal gefangen sein mit Paulus, bitte nicht noch einmal. Und Paulus denkt sich, so viel Strecke sind wir gemeinsam gegangen und jetzt verlässt er mich. Und da sind andere, die auch nicht mehr da sind, die vielleicht keine Lust mehr gehabt haben oder einfach nicht mehr konnten. Sehen wir uns manchmal zurück in Zeiten, wo viele Mitarbeiter da waren. Vielleicht sind wir auch manchmal enttäuscht von Leuten, die gegangen sind. Leute, bei denen wir den Eindruck haben, sie haben uns im Stich gelassen. Enttäuscht vielleicht auch von Leuten, bei denen wir den Eindruck haben, sie bringen keine Leistung mehr. Irgendwie schlummert ja immer noch dieser Leistungsgedanke in unseren Gemeinden, was wir alles bringen müssen. Und bist vielleicht enttäuscht, weil du von Menschen mehr erwartet hast und sie dieses Mehr nicht erfüllt haben. Paulus vermisst seine Mitarbeiter und man merkt, um es ins Neudeutsche zu übersetzen, Paulus merkt, das Leben ist kein Ponyhof. Vielleicht fragen sich die Älteren, weil ihr das noch nicht so oft gehört habt, das Leben ist kein Ponyhof. Was heißt das eigentlich? Also der Traum jedes Grundschulmädchens, eine Woche Ponyhof, eine Woche mit den Pferden, jeden Tag die Pferde satteln und mit den Pferden ausreiten und die Pferde füttern und was man alles Tolles mit Pferden machen kann. Ganz tolle Zeit. Aber das Leben ist eben kein Ponyhof. Und das merkt auch Paulus, wenn er diese Zeilen schreibt. Das nächste, was wir bei Paulus sehen, in Vers 13, den Mantel, den ich in Troas bei Karpus zurückließ, und die Bücher, bring mit, besonders die Pergamente. Generationen von Theologen haben darüber gerätselt und man kann das in verschiedenen Kommentaren nachlesen, was man sich alles für Gedanken machen kann über diesen Mantel, was das für eine theologische Bedeutung haben kann. Aber wenn wir die Situation von Paulus sehen im Kerker, dann kann man sich vorstellen, dass dieser Mann einfach kalt war. Wir lesen später, dass er ja sagt, beeil dich, vor dem Winter zu kommen. Also man kann sich vorstellen, es geht auf den Winter zu und Paulus sitzt mit einem ganz menschlichen Bedürfnis im Kerker, weil ihm einfach stinkend kalt ist. Und er äußert dieses Bedürfnis, bring mir den Mantel mit. Und Paulus war Theologe. Und er sitzt im Kerker und würde gerne einfach nochmal ein bisschen in den Schriften studieren. Deshalb bittet er Timotheus, bring die Pergamente mit. Ich sitze im Kerker und ich weiß, wahrscheinlich ist mein Ende gekommen und ich würde so gerne einfach nochmal ein bisschen Zeit damit verbringen, diese Schriften zu studieren. Einfach nochmal das zu machen, was ich so oft gemacht habe. Einfach nochmal über Theologie nachdenken. Einfach mal in Ruhe etwas lesen können. Du sitzt hier, das heißt, du sitzt nicht buchstäblich im Gefängnis, so wie Paulus es tat. Aber vielleicht hast du manchmal diesen Eindruck, irgendwie in einem Gefängnis zu sitzen. Vielleicht ist es ein inneres Gefängnis, dass du den Eindruck hast, du bist in irgendeiner Situation gefangen, aus der du nicht herauskommst. Vielleicht in einer Familiensituation, die es gerade wirklich schwierig macht und manchmal würdest du gerne ausbrechen, einfach alles hinter dir lassen und mal deine Ruhe haben. Vielleicht auch das soll es auch unter Christen geben. Vielleicht fühlst du dich manchmal in einer Ehe gefangen, die dir nicht das gegeben hat, was du dir so erträumt hast. Es ist schade, aber das gibt es auch unter Christen, dass man die Ehe über eine Strecke als Gefängnis empfindet. Vielleicht frierst du nicht buchstäblich, wie Paulus es hier tut, aber deine Seele friert, weil du in so einer Situation bist. Vielleicht würdest du auch einfach gerne mal ein gutes, tiefgehendes Buch nehmen und dich einfach mal ein paar Tage hinsetzen und lesen. Aber der Stress des Berufs oder der Stress der Familie hält dich davon ab. So wie Paulus davon abgehalten ist, einfach noch mal in Ruhe studieren zu können. Und auch hier sehen wir, das Leben ist kein Ponyhof. Und dann kommt was Drittes hinzu. Das lesen wir im Vers 14. Paulus sorgt sich um die Gemeinde. Alexander der Schmied in Ephesus hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor ihm hüte auch du dich. Da ist die Sorge um dieses zarte Pflänzchen in Ephesus. Eine Gemeinde, die er gegründet hat in seiner Missionsarbeit. Aber auch eine Gemeinde, eine Stadt, in der viel Unruhe war, als Paulus dort gewesen ist. Alexander, der für Unruhe gesorgt hat. Alexander, der auch einen schlechten Einfluss in die Gemeinde hineinbringt. Und das Einzige, an das Paulus denkt, wenn er an Ephesus denkt, ist Alexander. Der böse Alexander und das Böse, was Alexander getan hat und das Böse, was Alexander versucht, in die Gemeinde hineinzubringen. Und Paulus hat überhaupt keine Vorstellung mehr davon, dass es in Ephesus auch gute Dinge geben könnte, die in der Gemeinde passieren. Es ist automatisch die Verknüpfung da, Ephesus, Alexander, pass auf, Timotheus, pass auf und hüte dich. Es gibt diese Christen, die, wenn sie an das Christentum oder an Strömungen im Christentum oder auch an Gemeinde denken, immer als allererstes die negativen Schlagzeilen im Sinn haben. Christen, die Angst vor allem Möglichen haben, was irgendwie in die Gemeinde hineinkommen könnte. Und wir bauen Zäune auf um unsere Gemeinden, damit auch bloß nichts Schlechtes irgendwie passieren kann. Damit auch bloß nicht über irgendeine Schiene irgendetwas Böses in die Gemeinde hineinkommt. Das ist auf der einen Seite gut. Paulus fordert ja die Ältesten in Ephesus auf. Hütet die Herde Gottes und seid gewarnt davor, dass reißende Wölfe kommen werden. Aber hier hat man den Eindruck, dass Paulus sich so hineinsteigert in diese Angst, es könnte etwas hineinkommen in die Gemeinde, dass das, was über den Herrn Jesus gesagt wird, als er den Tempel reinigt, da wird ja die Stelle zitiert, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Und ich denke, das ist bei Jesus im positiven Sinne gemeint, weil er ja im Tempel wirklich etwas Gutes macht. Aber hier hat man den Eindruck, Paulus ist wirklich im negativen Sinne verzehrt. Er wird aufgefressen von der Sorge um die Gemeinde. Und auch da sehen wir noch einmal, das Leben ist kein Ponyhof. Halten wir kurz fest. Wenn es jemanden gibt auf dieser Welt, gegeben hat, den man als Top-Christen bezeichnen könnte, so als erstklassigen Superchristen. Ich glaube, dann wären wir bei Paulus schon an einer guten Stelle. Man sieht, was er bewirkt hat, was Jesus durch ihn bewirkt hat. Wenn man sieht, was er durchlitten hat für Jesus, ohne viel dabei zu klagen. Aber hier sehen wir, dass auch Paulus ein ganz normaler Mensch war, mit ganz normalen Bedürfnissen, mit ganz normalen Sorgen und der diese Sorgen und der diese Bedürfnisse nicht überspielt mit irgendwie, ja, es ist gerade nicht so gut, aber in Jesus wird alles gut werden, ich habe da überhaupt keine Sorge. Ich finde es ermutigend, dass wir einen Paulus finden, bei dem wir an bestimmten Stellen im Neuen Testament lesen, dass er sagt, in allen Situationen, was auch kommt, wir sehen unseren Herrn und wir machen weiter. Und dass wir aber auch genauso einen Paulus sehen, wie er hier im Gefängnis sitzt und einen trüben Blick äußert. Und sich nicht dafür schämt, einfach mal zu sagen, was gerade alles nicht so gut ist. Wir sehen Paulus hier nicht als Westernhelden. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Westernhelden aus dem Westernfilm, der angeschossen wird in die Schulter und dann nimmt er sein Bowie-Messer und trinkt erst eine halbe Flasche Whisky aus, um die Schmerzen nicht zu spüren. Dann schneidet er sich die Kugel mit seinem Messer heraus und dann geht er ins nächste Feuergefecht hinein, ohne auch irgendwas gemerkt zu haben. Paulus ist kein Westernheld. Paulus ist keiner, der den Schmerz überspielt und der sich dafür schämt, Bedürfnisse zu haben, die gerade nicht gestillt sind. Sondern Paulus sagt das. Und Gott hat diesen Text, Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Text in seinem Wort steht. Ein Text, wo ein Mensch seine Bedürfnisse äußert. Ein Text, wo ein Mensch sagt, was gerade alles nicht so gut läuft. Und auch das finde ich ermutigend, weil ich daran sehe, wenn Gott diesen Text nicht rausgenommen hat, dann hat Gott nichts dagegen, dass wir unsere Bedürfnisse äußern. Dann hat Gott nichts dagegen, wenn wir mal sagen, es ist gerade nicht so gut. Dann hat Gott nichts dagegen, dass wir auch mal Schwäche zeigen dürfen. Und ich möchte uns Mut machen zu ein bisschen mehr Schwächekultur, auch in unseren Gemeinden. Ich meine keine Jammerkultur, wo das Erste, was wir sagen, wenn die Tür aufgeht und wir im Gespräch sind, oh, wie schlimm ist das alles im Moment. Und in der nächsten Woche wieder, oh, wie schlimm ist das alles im Moment. Also nicht so ein Jammern, aber Mut zu haben, einfach zu sagen, es ist gerade nicht gut, wenn es wirklich nicht gut ist. Ja, wir sehen bei Paulus diese Ausgewogenheit. Wir sehen Stellen, wo er sagt, durchhalten, komme, was wolle. Aber wir sehen auch hier, dass er Schwäche eingesteht. Er jammert nicht rum, aber er schämt sich nicht dafür, schwach zu sein. Und dennoch sehen wir auch Dinge, die uns nachdenklich machen sollten. Der trübe Blick auf die negativen Umstände trübt auch unsere Seele. Wenn wir immer nur diesen trüben Blick haben und immer nur auf die trüben negativen Umstände sehen, wird auch unsere Seele getrübt. Ja, das Leben ist kein Ponyhof, aber wer, so wie Paulus es hier tut, nur in der Vergangenheit lebt, wer sich nur nach dem sehnt, was mal war, wer sich nur nach den Mitarbeitern sehnt, die mal da gewesen sind, wer sich nur nach den tollen Entwicklungen sehnt, die mal da gewesen sind, der steht in der Gefahr, das zu übersehen, was immer noch da ist. Wer nur das sieht, was fehlt, so wie Paulus sich nach seinem Mantel sehnt, der steht in der Gefahr, das zu übersehen, was er hat. Und wer sich nur sorgt, so wie Paulus es hier tut, der sich um die Gemeinde sorgt, dessen Sorgen werden in der Regel nicht kleiner. Markus Wesch hat das mal so ausgedrückt: Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl. Sie halten uns ständig in Bewegung, aber sie bringen uns nirgendwo hin. Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl. Sie halten uns ständig in Bewegung, aber sie bringen uns nirgendwo hin. Wer immer nur an diesem Punkt verweilt, der steht in der Gefahr, das zu übersehen, was an Gutem da ist. Und wir wollen weiterlesen und schauen, dass bei Paulus eine Veränderung stattfindet. Und wir wollen uns anschauen, woran das liegt. Vers 16. Bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht zugerechnet. Im ersten Moment hat man den Eindruck, es geht genauso weiter wie vorher. Und jetzt kommt es. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten. Und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich auch retten von jedem bösen Werk und wird mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist interessant, wenn man einfach mal nur den Schreibstil von Paulus vergleicht in den Versen 9 bis 15 und dann sieht, wie das in Vers 16 bis 18 weitergeht. Am Anfang haben wir so Staccato-Stil. Mach das, mach das. Der ist weg, der ist weg. Das ist passiert, das ist passiert. Zack, 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 zack. Ganz kurz. Und dann diese trüben Gedanken dabei. Und in Vers 16 und 17, in Vers 17, der Satz, der nimmt erstmal gar kein Ende. Der Herr stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollbracht werde und alle, die aus den Nationen hören möchten, und ich bin gerettet worden aus dem Rachen des Löwen. Da ist nicht mehr dieses zack, 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 schlecht, 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 schlecht. Plötzlich hat man den Eindruck, Paulus fließt förmlich über. Warum ist das so? Paulus erinnert sich an das, was gerade gewesen ist, seine Verteidigung, seine erste Verteidigung in diesem Prozess. Und er erinnert sich daran, ja, ich bin in einem Prozess, ich bin angeklagt, ich stehe in der Gefahr, hingerichtet zu werden, aber Jesus war da. Jesus hat mich gestärkt, ich konnte eine Verteidigungsrede halten. Und bei dieser Verteidigung, das war ja nicht einfach nur eine Verteidigung, beim Verteidigen habe ich das Evangelium verkündigt und die Menschen aus den Nationen haben gehört, wer Gott ist und sie haben gehört, wer Jesus Christus ist. Und plötzlich merkt Paulus, ich sitze im Kerker und meine Mitarbeiter sind weg und ich friere und ich würde gerne mal lesen und ich habe das alles nicht. Und eigentlich habe ich den Eindruck, es läuft gerade gar nichts mehr. Und dann ist er mitten in der Verteidigung und ihm fällt plötzlich auf, ich bin ja der Apostel der Nationen. Und ich habe eine Verteidigungsrede gehalten, die dazu geführt hat, dass die Nationen von Jesus gehört haben. Das heißt, ich sitze zwar im Kerker, trotzdem wirkt Gott durch mich, trotzdem kommt Gott durch mich zu dem, was er mit mir vorhatte. Denn er wollte durch mich die Nationen erreichen und genau das ist passiert, obwohl ich im Kerker sitze. Wow. Er merkt plötzlich, dass sein persönlicher Mangel Gott nicht davon abhält, trotzdem zu handeln. Durch ihn, der doch eigentlich im Kerker sitzt und sich vorkommt wie ein nutzloses Werkzeug. Sein persönlicher Mangel hält Gott nicht davon ab, trotzdem zu handeln und trotzdem zu einem Ziel zu kommen. Und ich möchte dieses Thema erweitern und sagen, das Leben ist kein Ponyhof. Deshalb brauchen wir den Blick auf Jesus. Und du sagst im ersten Moment vielleicht, ja, okay, das ist jetzt eine ziemlich einfache Antwort. Ich weiß, das hört sich so an, möchte ich bitten, trotzdem noch eine Weile zuzuhören. Ich möchte nämlich da auch dazu kommen, warum es keine einfache Antwort ist. Das Leben ist kein Ponyhof, deshalb brauchen wir den Blick zu Jesus. Also nochmal, Paulus sieht, ich sitze im Kerker, ich habe ganz viel, was ich vermisse. Rein menschlich gesehen kann ich meinen Auftrag gerade nicht ausführen. Und dann kommt die Verteidigungsrede und er merkt, Gott handelt. Gott hat ihn gestärkt und er geht ja dann noch weiter in Vers 18. Auf einmal hat er die Zuversicht, der Herr wird mich auch retten. Also vorher das, was gewesen ist in der Verteidigung und jetzt die Zuversicht, der Herr wird mich auch in Zukunft retten. Und wenn er mich nicht aus dem Rachen des Löwen hinaus rettet, wenn ich vielleicht doch verurteilt werde, dann wird er mich zumindest aber in sein himmlisches Reich hineinretten. Und da ist es ja noch viel besser. Diese kurze Erinnerung an das, was Jesus trotz des Kerkers bewirkt hat, schenkt ihm einen völlig neuen Blick, der am Ende in einem Lobpreis endet. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Durch den klaren Blick auf seinen Herrn Jesus wird er an das Gute erinnert. Und plötzlich sieht er nicht mehr so schwarz wie vorher. Plötzlich fängt er an aufzublühen und zurückzukehren zum Lob Gottes. Vielleicht tut es uns gut, wenn wir als ein bisschen machen wie die Elefanten. Man spricht ja im Volksmund vom Elefantengedächtnis. Der Elefant, dem Elefanten sagt man nach, dass er über einen ganz, ganz langen Zeitraum von mehreren Jahren, bis um die 20, 30 Jahre, wenn Elefanten überhaupt so lange leben, sich an Dinge erinnern, die passiert sind. Vor allem an negative Dinge. Also man sagt in der Naturwissenschaft, Elefanten können nach 20 Jahren sich noch an den Wilderer erinnern, der versucht hat, ihnen einen Stoßzahn zu klauen. Also schlecht, wenn der gleiche Wilderer nach 20 Jahren nochmal auf den gleichen Elefanten trifft. Machen wir es doch ein bisschen wie die Elefanten, nur im positiven Sinne. Dass wir uns ein positives Elefantengedächtnis zulegen, angefüllt mit den vielen guten Dingen, die Jesus Christus in unserem Leben bewirkt hat. Die Dinge, wo du dich daran erinnerst, da hat Jesus durch mich zu einem anderen Menschen gesprochen. Da hat Jesus mir aus einer misslichen Situation herausgeholfen. Da hat Jesus mich geheilt von einer Krankheit. Da hat Jesus einen Streit geschlichtet zwischen mir und meinem Ehepartner oder zwischen einem anderen Menschen, der mir wichtig ist. Dinge, die ich nicht für möglich gehalten habe, die aber dennoch passiert sind, weil Jesus eingegriffen hat. Denn unsere persönliche Situation, auch wenn sie misslich ist, hält den Herrn Jesus nicht davon ab, trotzdem zu handeln in unserem Leben. Paulus ist immer noch gefangen. Paulus sitzt auch immer noch im Kerker. Paulus ist immer noch kalt. Und Paulus vermisst immer noch seine Mitarbeiter. Die Situation hat sich also nicht geändert. Deshalb komme ich nochmal darauf zurück. Ich möchte es nicht als einfache Antwort verstanden wissen. Schau auf Jesus und alles wird gut. Wir werden Situationen haben, wo wir zu Jesus schauen und wir sind immer noch krank. Und es ist immer noch Streit da. Und es ist immer noch Stress auf der Arbeit. Und das Leben ist immer noch kein Ponyhof. Aber unser Blick ist ein anderer. Das ist das, was bei Paulus hier passiert ist. Die Situation ist unverändert. Es geht ihm immer noch schlecht. Aber dieser Gedanke daran, was Jesus bewirkt hat, verändert seine Blickrichtung. Auf einmal hat er eine veränderte Perspektive. Und deshalb wollen wir noch ein Stück weiterlesen und uns diese veränderte Perspektive noch ein bisschen näher anschauen. Vers 19. Grüße Priska und Aquila und das ganze Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus habe ich in Milet krank zurückgelassen. Beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Es grüßt dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudius und die Brüder alle. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Die Bedrängnis ist immer noch da. Er schreibt immer noch von Mitarbeitern, die nicht da sind. Erastus in Korinth, Trophimus in Milet. Und er hat immer noch diese Dringlichkeit. Er sagt es nochmal, beeil dich, vor dem Winter zu kommen. Ja, da ist ja immer noch der Mantel und die Pergamente, die er sich wünscht. Aber wir sehen auch plötzlich wieder die Erinnerung an das Gute. Es sind plötzlich nicht nur die Mitarbeiter, die gegangen sind. Erinnert sich plötzlich auch wieder zum Beispiel an das Ehepaar Priska und Aquila. Ein Ehepaar, mit dem er gemeinsam gearbeitet hat. Ein Ehepaar, mit dem gemeinsam er viel Gutes erlebt hat. Er erinnert sich an das Haus des Onesiphorus, die ihm beigestanden haben, als er in Ketten war. Also wenn er auf seine Situation blickt, sind plötzlich nicht mehr nur die ganzen Leute in seinem Kopf, die nicht mehr da sind, sondern er erinnert sich an das, was schön war. Und er sagt, grüß sie von mir. Das schwingt etwas Gutes mit. Grüß sie von mir. Ich erinnere mich gerne an sie. Und es macht mein Herz froh, wenn ich an sie denke. Und dann hat er plötzlich auch einen Blick auf das Gute im Unguten. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Im Vers 9 und 10 und 11, da erwähnt er die ganzen Leute und man hat den Eindruck, er sagt ja sogar, Lukas ist allein bei mir. Man hat wirklich den Eindruck, da sitzt Paulus völlig allein mit Lukas im Gefängnis und sonst ist niemand da. Und dann frage ich mich doch, wie kann es denn kommen, dass er den Timotheus von 4 Personen und einer unbestimmten Menge an Brüdern grüßen kann? Er schreibt ja, es grüßt dich Eubulus und Pudens und Linus und Claudia und die Brüder alle. 4 namentlich erwähnte Menschen und eine unbekannte Menge von Brüdern. Und wenn er Timotheus von den Leuten grüßen kann, heißt es, sie müssen irgendwo in seinem Umfeld gewesen sein. Vielleicht haben sie ihn besucht. Vielleicht saß der ein oder andere eine Zeit lang mit ihm im Kerker. Aber auf jeden Fall merkt er plötzlich, ich bin ja doch nicht so allein. Es sind ja doch Leute da. Es ist doch Hoffnung. Er vermisst seine Mitarbeiter. Aber er merkt plötzlich auch, dass neue Freunde dort sind. Also nochmal, Paulus ist immer noch im Gefängnis, aber er sieht anders. Dieser klare Blick auf Jesus, dieser klare Blick darauf, dass es letzten Endes doch nicht darauf ankommt, wo wir stecken und wie es uns geht, sondern dass es letzten Endes darauf ankommt, dass Jesus Christus derjenige ist, der in uns wirkt. Der hat seinen Blick verändert. Nicht die Situation, aber den Blick. Deshalb sage ich es nochmal, das Leben ist kein Ponyhof. Deshalb brauchen wir den klaren Blick auf Jesus. Damit wir auch in der harten Situation uns bewusst sind, Jesus Christus hält es nicht davon ab, zu handeln, auch wenn es bei uns gerade nicht so läuft. Ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht, das nicht wirklich von einer harten Situation spricht. Das schicke ich schon mal voraus, aber es wird so ein Prinzip deutlich, wie wir vielleicht anfangen können zu denken in unserem Alltag. Im letzten Semester, ich bin ja an der FTH in Gießen und in den ersten zwei Semestern muss man Griechisch lernen und das zweite Semester Griechisch, das war sehr anstrengend, das war sehr herausfordernd und schwierig, sich diese ganzen Vokabeln mit 36 irgendwie noch zu merken und die ganze Grammatik und was da noch so zukommt. Und es ging auf Semesterende zu und es fiel mir und auch einigen anderen in unserem Jahrgang von Tag zu Tag schwerer, uns aufzuraffen. Wir hatten immer in der ersten Stunde Griechisch und ganz oft war es so, dass man gedacht hat, vielleicht heute eine Stunde länger. Immer dieses Griechisch und es wurde wirklich so eine Last. Und plötzlich ploppen so die Gedanken auf, wie die Fenster beim Computer. Ich gedacht habe, warum in alles in der Welt hast du deinen schönen Beamtenposten in Mecklenburg-Vorpommern an den Nagel gehängt? Die schöne Hansestadt Wismar, wirklich einen Besuch wert. An der Ostsee, direkt an der Ostsee und bist nach Gießen gezogen, eine Stadt, die umgeben ist von Hügeln, mitten im Tal liegt, wo es ganz oft regnet, kein Meer irgendwo und es fällt dir auch noch ein, Theologie zu studieren und Griechisch zu lernen. Warum? Du könntest jetzt schön mit deinem Beamtengehalt in Mecklenburg-Vorpommern hocken und es ging dir gut. Gut, ich hätte meine liebe zweite Klasse noch gehabt mit 16 netten Schülern. Warum in alles in der Welt? Und ich hatte wirklich so einen Morgen, da bin ich aufgewacht und ich habe das nicht losgekriegt, diese trüben Gedanken, diesen trüben Blick auf den Umstand. Und es war die letzte Woche des Schuljahres, also nicht unseres Schuljahres, sondern der normalen Schule. Das ist immer so die Woche der Wandertage. Und ich fuhr los mit dem Fahrrad, fuhr auf dem Fahrradweg und hörte schon von Weitem, so aus 400 Meter Entfernung, eine Schulklasse. Je näher ich kam, merkte ich, ja, muss so 7., 8. Klasse sein, das Pubertätsalter. Und ich hörte sie schon aus der Entfernung, wie die Jungs den Mädels irgendwelche unflätigen Ausdrücke an den Kopf schmissen. Und dann fuhr ich an ihnen vorbei mit dem Fahrrad, dann haben sie mir auch noch irgendwelche Sprüche entgegengeworfen und ich habe plötzlich gedacht, danke Herr Jesus, dass ich jetzt heute Morgen nicht in meine Schulklasse fahren musste, sondern dass ich Griechisch lernen darf. Ich habe gesagt, es ist keine wirklich harte Situation. Ja, man muss da halt durch, wenn man so eine Entscheidung trifft. Aber das Prinzip dahinter, wir sehen so schnell das Negative um uns herum. Und vergessen die vielen Kleinigkeiten, die vielen schönen Dinge, die Jesus in unser Leben hineinstellt. Charles Dickens hat es mal so formuliert, ich fühle, dass Kleinigkeiten die Summe des Lebens ausmachen. Die vielen guten Dinge um uns herum. Da, wo wir sehen, was Jesus in unser Leben hineinlegt. Da, wo wir das Schöne sehen, was er uns gibt. Angefangen bei unserer Erlösung, und dann immer weiter auf das, was wir haben durch ihn. Das macht doch erst die Summe dessen aus, was unser Leben trägt. Der klare Blick auf Jesus öffnet den Blick für die guten Kleinigkeiten des Lebens. Der klare Blick auf unseren Herrn Jesus öffnet den Blick für die guten Kleinigkeiten in unserem Leben. Noch einmal zum Anfang zurück. Vielleicht vermisst du wirklich Mitarbeiter. Vielleicht vermisst du wirklich Menschen in der Gemeinde. Und du sehnst dich danach, dass sie wieder da wären. Vergiss nicht zu schauen, wer noch da ist. Oder wer vielleicht dazugekommen ist. Schnell haben wir diesen trüben Blick auf die, die nicht mehr da sind und vergessen die, die noch da sind. Vielleicht hast du wirklich Entbehrung, Bedürfnisse, die nicht gestillt werden. Es hilft uns manchmal, auf das zu schauen, was wir haben. das Was gestillt wird. Und vielleicht ist wirklich Sorge da um die Gemeinde, dass Dinge nicht mehr laufen oder dass Dinge nicht mehr so sind, wie sie einmal waren. Lasst uns nicht den Blick darauf vergessen, wo immer noch Geschwister treu am Werk sind, wo Geschwister immer noch treu in der Gemeinde stehen und ihre Aufgaben tun. Zu sehen, wenn die Umstände auch schlecht sind, das hält den Herrn Jesus nicht davon ab, zu handeln. Das Leben ist kein Ponyhof, und damit komme ich zum Schluss. Deshalb den klaren Blick auf Jesus. Und ich sage es nochmal, ich möchte es nicht als einfache Antwort verstanden haben, so als Allerweltstrost, schau auf Jesus und dein ganzes Leben wird toll. Sondern der Blick auf Jesus, der unseren Blick auf die Umstände verändert. Paulus war in Lebensgefahr, aber seine Perspektive verändert sich in dem Moment, wo er wieder seinen Herrn sieht. Wir dürfen schwach sein. Paulus durfte schwach sein und er durfte das so äußern. Und auch wir dürfen das so äußern. Aber wir wollen uns nicht beherrschen lassen von den Situationen, wo wir uns schwach fühlen. Deshalb suchen wir das, was Jesus tut in unserem Leben. Das positive Elefantengedächtnis, damit wir sehen, wo in den schlechten Umständen immer noch das Gute liegt.